Tore zur Freiheit, 11. Kapitel. Anleitung für den Weg des Lebens. Was ist Autorität? Die Wissenschaft von der Liebe Gottes. Die altehrwürdige Schönheit hat eingewilligt, in Ketten gelegt zu werden, damit die Menschheit aus ihrer Knechtschaft erlöst werde, und hat es hingenommen, zum Gefangenen in dieser mächtigen Festung zu werden, damit die ganze Welt wahre Freiheit gewinne. Er hat den Kelch des Leidens bis zur Neige geleert, damit alle Völker der Welt immerwährende Freude gewinnen und von Fröhlichkeit erfüllt werden. Als der Besuch Abdu'l-Bahas in Amerika sich zum Ende neigte, wurde der Gedanke an seine Abreise immer unerträglicher. Denn die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, und seien es auch nur ein paar Worte, wurde mir genommen, wie auch das unschätzbare Privileg, ihn zu beobachten, während er sprach und sich bewegte, oder wie er einfach nur ruhig dabei saß, während andere sprachen. Ich fürchte, dass ich die ersten 5 Tage im Dezember 1912 kaum zu Hause und in meiner Kirche gesehen wurde. Wo immer er war, war ich auch. Wenn ich es nur durch Jonglieren mit Stunden und Verpflichtungen irgendwie einrichten konnte. Die einzige Gelegenheit, die ich verpasste, war seine Rede vor der Theosophischen Gesellschaft am Vorabend seiner Abreise, da ich an diesem Abend eine unumgängliche Verpflichtung hatte. Im Übrigen besuchte ich ständig, Tag und Nacht, das Haus Nummer 780 in der West End Avenue, wo Abdu'l-Bahá diese letzten Tage bei den Freunden verbrachte, von denen ich bereits des Öfteren berichtet habe, die ihm alles, was sie hatten, während seines Aufenthalts zur Verfügung stellten. Einer der Anlässe, die mir am lebhaftesten in Erinnerung geblieben sind, war am Nachmittag des 2. Dezember. Der Meister sprach vor einer Gruppe von Freunden Worte, die so fesselnd, so einfach, so eindrucksvoll und so anregend für das Höchste in der Natur des Menschen waren, dass ich keine Parallele kenne, außer in den letzten Worten Jesu an seine Jünger. Ich überlasse es getrost dem Leser, ob dieser Vergleich gerechtfertigt ist. Er sprach sehr kurz. Etwa 300 Wörter sind in der Sammlung seiner Ansprachen in diesem Land aufgezeichnet. Es lohnt sich, dass ich sie in voller Länge zitiere. Eine bloße Aufzeichnung der Worte, wie bewegend und erhebend sie auch sind, kann jedoch niemals die Majestät, Güte, Demut und Liebe vermitteln, die sie beseelten. Ich saß in seiner Nähe und ein wahrer Strom geistiger Energie, der mich geradezu überwältigte, schien von ihm zu mir zu fließen. Nachdem er mit wenigen Worten darauf hingewiesen hatte, dass dies seine letzten Tage bei uns seien und er uns letzte Anweisungen und Ermahnungen geben wolle, die nichts anderes als die Lehren Baha'u'llahs seien, fuhr er fort. Ihr müsst allen Menschen vollkommene Liebe und Zuneigung erweisen. Seid nicht überheblich gegenüber anderen, sondern betrachtet alle als euresgleichen und erkennt sie als Diener eines Gottes an. Wisset, dass Gott barmherzig zu allen ist. Liebt darum alle aus der Tiefe eures Herzens, zieht alle Gläubigen euch selbst vor, seid liebevoll zu den Angehörigen jeder Rasse, seid freundlich zu den Angehörigen aller Nationen. Sprecht niemals geringschätzig über andere, sondern preist sie ohne Unterschied. Besudelt eure Zunge nicht durch üble Nachrede. Erachtet eure Feinde als Freunde und betrachtet jene, die euch Schlechtes wünschen, als solche, die euch Gutes wünschen. Ihr dürft Schlechtes nicht als schlecht ansehen und dann von eurer Meinung Abstriche machen, denn jemanden liebenswürdig und freundlich zu behandeln, den ihr als schlecht oder als Feind anseht, ist Heuchelei. Und das ist weder angemessen noch zulässig. Nein, ihr müsst eure Feinde als eure Freunde und jene, die euch übel wollen, als Wohlwollende ansehen und sie entsprechend behandeln. Handelt so, dass euer Herz frei von Hass sei. Lasst euer Herz durch niemanden kränken. Wenn jemand einen Fehler begeht und euch Unrecht tut, müsst ihr ihm sofort vergeben. Beklagt euch nicht über andere. Seht davon ab, sie zu tadeln. Und wenn ihr ihnen Ermahnung oder Ratschläge zu erteilen wünscht, so zeigt dies in einer Weise, dass es die Betreffenden nicht belastet. Richtet alle eure Gedanken darauf aus, den Herzen Freude zu bringen. Hütet euch, dass ihr kein Herz verletzt. Helft der Menschheit so viel wie möglich, seid eine Quelle des Trostes für jeden Traurigen, steht jedem Schwachen bei, helft jedem Bedürftigen, pflegt jeden Kranken, seid die Ursache der Erhöhung jedes Erniedrigten und schützt jene, die von Furcht überschattet sind. Kurz, jeder von euch möge wie eine Lampe sein, die mit dem Licht der Tugend der Menschenwelt scheint. Seid vertrauenswürdig, aufrichtig, liebevoll und keusch. Seid erleuchtet, seid geistig, seid göttlich, seid glanzvoll, seid belebt von Gott, seid Bahai. In diesen Tagen des Unglaubens, da die Welt des Intellekts vom Wahn der eigenen Unfehlbarkeit besessen ist, da die Wissenschaft jede Abhängigkeit von anderem als ihren eigenen Feststellungen aufgehoben hat, da das Wort Autorität als Quelle irgendeiner Wahrheit sogar bei den nachdenklichsten und vergeistigsten Menschen verpönt ist, da erstrahlen solche Worte wie die Sonne, die über einer sehr dunklen Welt aufgeht. Wäre es möglich, diese Einfältigen, die Gelehrte genannt werden, um mit den Worten Baha'u'llahs zu sprechen, zu befragen, würde ich sie gern um eine Definition von Autorität bitten. Sprechen Sie sich von jeglicher Autorität los oder nur von jener Form von Autorität, die sich mit Fragen befasst, die die fünf Sinne begreifen können? Akzeptieren Sie Aristoteles, Newton, Hegel, Spencer und Einstein als Autorität auf ihrem jeweiligen Gebiet, aber sprechen Moses, Jesus, Buddha, Mohammed, Baha'u'llah und Abdu'l-Bahá die Autorität auf ihrem Gebiet ab? Behaupten Sie, ohne darüber nachzudenken, dass es aller Erfahrung nach weder Ehefrau noch Kind, Freund oder Heim gibt, wo Liebe und Selbstaufopferung als integrale Bestandteile der menschlichen Natur betrachtet werden? Verneinen Sie alles hohe Streben, alle Liebe zur Schönheit und Wahrheit, jedes Heldentum und jegliche Reue? Ach, Sie gehen zu weit, höre ich jemanden protestieren. Wir akzeptieren keinen dieser Männer, von denen Sie sprechen, als Autorität in Ihrem jeweiligen Gebiet. Würden wir es tun, so wäre jeglicher Fortschritt, jegliche Erfindung, jegliche Hoffnung auf weitere Wahrheiten dahin. Wir akzeptieren sie nur so lange als Autorität, bis sie als solche widerlegt worden sind. Als zum Beispiel Einstein und Minkowski ihre revolutionären Ideen veröffentlichten, die all unsere Vorstellungen über Raum und Zeit veränderten und kurz darauf Rutherford Ideen verbreitete, die unsere Grundbegriffe von Materie gleichermaßen veränderten, haben wir sie nicht als Autoritäten akzeptiert. Ganz im Gegenteil. Man stürzte sich auf sie und setzte sie den bohrenden Nachfragen von Wissenschaftlern aus aller Welt aus. Erst danach wurden sie unter dem Vorbehalt künftiger Entdeckungen als vorläufige Autoritäten gefeiert. Jederzeit kann ein neuer Umstand auftreten, der die Grundlagen für ihre Hypothesen verändert. Deshalb weisen wir im immateriellen Bereich das zurück, was wir im Reich der Sinne nicht überprüfen können. Wenn ich meinen fiktiven Gesprächspartner auch nicht wörtlich zitiert habe, so wird er doch so ähnlich sprechen, denn darauf wird der wissenschaftliche Denker reduziert. Und ich würde ihn weiter fragen, ob er es für möglich hält, dass der moderne, geistig und immateriell ausgerichtete Denker eine andere Haltung gegenüber dem einnimmt, was er offenbarte Wahrheit nennt? Ein Bahai würde gewiss keine andere Haltung einnehmen. Das erste Prinzip eines konsequenten Bahai-Denkers ist die selbstständige Suche nach Wahrheit. Dazu spornt Baha'u'llah an, um nicht zu sagen, er schreibt sie vor. Abdu'l-Bahá erklärt dies Grundprinzip so. Religion muss mit Wissenschaft und Vernunft in Einklang stehen, sonst ist es Aberglaube. Gott hat den Menschen dazu erschaffen, die Wirklichkeit des Seins zu erkennen und hat ihm Geist und Verstand verliehen, um die Wahrheit zu entdecken. Deshalb müssen wissenschaftliche Erkenntnisse und religiöser Glaube der Analyse durch diese gottgegebene Fähigkeit des Menschen standhalten. Und wieder: Wenn Religion sich gegen Vernunft und Wissenschaft richtet, ist Glaube unmöglich. Und wenn sich im Herzen kein Glaube und Vertrauen in die göttliche Religion zeigt, kann es keinen geistigen Fortschritt geben. Und wiederum: Gott hat dem Menschen die Gabe des Verstandes verliehen, damit er jede Tatsache bzw. Wahrheit, die ihm vorgelegt wird, abwägen und entscheiden kann, ob sie vernünftig und nachvollziehbar ist. Und ein letztes Zitat, auch wenn sich die Reihe der Zitate fast unbegrenzt fortsetzen ließe: Es wäre besser, keine Religion zu haben, als eine, die nicht mit der Vernunft vereinbar ist. Das heißt, die Definition des modernen religiösen Denkers von Autorität ist in jeder Hinsicht mit der des Wissenschaftlers vereinbar. Nichts wird angenommen, bevor es den Destillierkolben menschlicher Vernunft durchlaufen hat. Der einzige Unterschied liegt darin, dass ein Bahai, damit ist einfach ein wahrer Sucher nach Licht gemeint, der das Licht liebt, aus welcher Lampe es auch scheinen mag, auf seiner Suche nach Wahrheit nicht nur die Sinne berücksichtigt, sondern auch die mindest ebenso wichtigen Bereiche der Gefühle, der Ideale, der hohen Bestrebungen und der Sehnsüchte von Seele und Geist. Ich habe mich lange über die These der selbsternannten Intellektuellen geärgert, dass das Feld der Wissenschaft allein auf das Reich des mit den Sinnen Wahrnehmbaren begrenzt sei. Warum sollte der Begriff Wissenschaft nicht das gesamte Feld menschlicher Erfahrung umfassen? Jemand hat einmal gesagt, dass man nichts beweisen könne, was eines Beweises wert sei. Wenn uns jemand sagen würde, unsere Liebe zu Frau und Kind existiere nicht, da sie nicht unter dem Mikroskop nachgewiesen werden könne, so würden wir dies wohl zu Recht als eine kränkende Bemerkung auffassen. Tatsächlich ist die Liebe ebenso beweisbar wie das Gesetz der Schwerkraft, das unsere modernen Wissenschaftler übrigens gerade in Zweifel ziehen. Aber sie wagen es nicht, das Phänomen der Liebe und seine verschiedenen Erscheinungsformen in der Menschheit zu bezweifeln, denn alle Erfahrungen auf diesem Gebiet beweisen es. Wenn ich also Aussagen wie die hier zitierten ohne Zögern als maßgeblich in solchen Angelegenheiten akzeptiere, bei denen es um ein ideales, zufriedenstellendes Leben geht, dann erfolgt dies erst nach Prüfung durch meine Vernunft und Urteilskraft. Diese Ermahnungen sind sicher nicht vernunftwidrig. Der Verstand wird schwerlich diese einfache, vernünftige Denkweise ablehnen können. Auch das Gefühl, das Herz, kann sie nicht als infantil und unbefriedigend ablehnen. Und keine Erfahrung, persönlich wie gesamtgesellschaftlich, könnte ihren Erfolg bestreiten, wenn sie auf menschliche Belange angewendet würde. Andernfalls würde Marc Aurel, Epiktet, Emerson und eine ganze Herrscher ihresgleichen nur töricht dem Wind nachjagen. Wenn also in den Naturwissenschaften eine Autorität nur unter dem Vorbehalt anerkannt wird, dass sie durch individuelle Vernunft hinterfragt werden kann, und der Bahai, das heißt jeder aufrichtige und unvoreingenommene Wahrheitssucher, seine Autorität in gleicher Weise definiert, wenn also beide ihre jeweilige Autorität einer höheren Wahrheit unterordnen würden, und wenn der eine Autoritätsbereich viel umfangreicher wäre als der andere, viel befriedigender für die Natur des Menschen, viel lohnender für das wirkliche Leben, dann scheint mir, dass wir allen Grund dazu haben, beide im Bereich der Wissenschaft anzusiedeln. Ja, sogar die Autorität, die den größten Wirkbereich abdeckt, als die grundlegendste aller Wissenschaften zu bezeichnen.